Next Book Please, der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg.
So, wir sprechen heute wie immer über drei gerade erschienene Romane. Das sind in diesem Fall Rocco Schamonis Buch Pudels Kern, erschienen bei Hansa Blau. Wir sprechen über Elmore Lennarts Letztes Gefecht am Saber River, erschienen bei Luchterhand. Und wir
bei Liebeskind, ich muss Sie korrigieren.
Natürlich, Liebeskind, Luchterhand, naja, das ist schon ein Unterschied. Vielen Dank, ja. Und wir sprechen über den neuen Roman von Mareike Fallwickel, der da heißt Und alle so still, erschienen bei Rowohlt. Wir fangen auch mit diesem Roman von Mareike Fallwickel an. Das ist ein Roman, den kann man nicht anders als feministisch nennen. Das soll er auch sein. Was ist das Außergewöhnliche, was die
Wir können einfach den Klappentext schon mal zitieren, das machen wir doch gerne. Der große feministische Gesellschaftsroman über Widerspruchsgeist und Solidarität.
Zitat Ende. Das kann man definitiv so stehen lassen. Es geht um Frauen, die in diesem Roman sich plötzlich entschließen, nicht mehr mitzumachen. Sie leiden, so heißt es einmal, aber das ist nur eine Beschreibung, an einer Art kollektiven Burnout. Und sie legen sich einfach nieder und sind dann auch öffentlich sichtbar als Frauen, die sozusagen erschöpft sind von allem, was um sie herum geschieht, von der Geschichte, in die sie hineingeboren sind, vom Patriarchat, von der westlichen Gesellschaft. Sie machen einfach nicht mehr mit. Es ist irgendwie angeschlossen an das an Pflegeberufe und an Sorgeberufe, denn wir sind hier in diesem Roman oft in einem Krankenhaus. Dort arbeitet eine der Hauptfiguren, das ist Ruth. Es gibt weitere Hauptfiguren. Eine ist Elin und eine ist Nuri. Elin ist die Nichte Ruths. Das kommt aber erst später raus. Es gibt also auch eine Art Genealogie in diesem Roman. Es gibt eine verworrene oder etwas komplizierte, nicht verworren, etwas komplizierte Familiengeschichte. Es werden sowieso viele Geschichten in diesem Roman erzählt, aber der Kern dieses Romans ist das, was ihn außergewöhnlich macht, also das völlig unerhörte Vorgang ist, die Frauen machen nicht mehr mit.
Das haben Sie sehr schön beschrieben, liebe André. Ich versuche das nochmal ein bisschen zu bündeln auch. Wir haben von Mareike Fallwickel, dieser österreichischen Autorin, vor ein paar Jahren den Roman Die Wut, die bleibt, gehabt. Da ging es auch schon um Care-Arbeit in gewisser Hinsicht. Da war klar, der Autorin war klar, sie will das fortsetzen. Wir haben einen Zeitraum von einer Woche ungefähr, in dem dieser neue Roman Und alle so still spielt. Wir haben, ich will es nochmal bündeln, die drei Hauptfiguren. Elin, die wir mal kennen, eine Frau mit 1,2 Millionen Follower. Da wären wir beide froh drum, lieber Herr André.
Oh, ich wäre über 100 froh.
Die Frau, diese junge Elin, lebt in einem Wellness-Hotel, das ihrer Mutter Alma gehört und lässt sich auf Sex-Dates ein. So setzt der Roman verblüffend ein. Man denkt, was ist jetzt los? Wo sind wir hier mit dieser jungen Frau? Das wird sich aufklären, was es damit auf sich hat. Zumal sie dann plötzlich Gefahr läuft, das ist ein roter Faden, dass einer ihrer Dates nicht mit Kondom ihr beiwohnt. Und jetzt die Gefahr ist, sie schwanger von diesem schrecklichen Sexset. Das ist eine Geschichte. Dann haben wir, Sie haben gesagt, Nuri, das ist der Mann, das ist ganz wichtig für die Konstruktion des Buches, dass wir einen jungen Mann haben, der allen Möglichkeiten Jobs nachgeht. Er schläft manchmal gar nicht, weil er drei Jobs hintereinander, also Barkeeper, dann ist er Foodbote, wenn ich so sagen will. Das heißt, er bringt vor allem am Sonntag Pizzen zu den Leuten, die zu faul sind, am Sonntag zu kochen. Also auch er überarbeitet, überanstrengt. Und dann, das ist die Zentralfigur vielleicht dann doch, Ruth, eine Frau, die im Chor singt in ihrer Freizeit, wenn sie denn Freizeit hat. Der Chorgesang spielt auch am Ende des Buchs noch eine wichtige Rolle, die sich aufreibt im Krankenhaus, die ihren Sohn verloren hat, ihren behinderten Sohn verloren, als der 18 war. Das ist so dann das Setting. Wir sind immer wieder wechselnd in diesen Perspektiven. Und dann kommt es eben plötzlich Sie haben es beschrieben, und zur großen Konfrontation. Die Frauen spielen nicht mehr mit. Sie legen sich hin, sie kleben sich nicht fest. Das wollen wir vielleicht dazu sagen. Und der Staat scheint plötzlich zu kollabieren, weil plötzlich funktioniert nichts mehr. Nichts läuft mehr, weil diese Frauen nicht mehr mittun. Das Krankenhaus ist überfordert. Das ist natürlich ein Symbol dafür. Und die Frage, wie reagiert der Staat? Verbot der Arbeitsniederlegung ist eine Maßnahme, die der Staat plötzlich ergreift, um das im Zaum zu halten. Und es geht dann, der Roman hat ein gewisses utopisches Element, um weibliche Solidarität. Es werden Häuser besetzt, Ruth besitzt aus einem Familienerbe ein kleines Haus. Da sind plötzlich 30 Frauen zugange, die miteinander umgehen, die freundlich miteinander umgehen. Also der Roman versucht, eine Art Utopie zu beschreiben, wie es sein wird, wenn Solidarität waltet, wenn die Frauen nicht mehr mittun, wenn sie ganz klar sagen, das System Kapitalismus funktioniert nur, weil wir uns ausbeuten lassen.
Eine Kernfrage ist, nach der ersten Kernfrage, wie verhalten sich die Frauen zueinander, machen genügend mit, verstehen das alle Frauen, dass das wirklich notwendig ist. Die zweite ist, wie reagiert nicht nur der Staat darauf, bei dem ja in der Regel Männer an den Reglern sitzen. Oder die Kernfrage, jenseits dieser Männer ohne Macht, wie reagieren die darauf, solidarisieren die sich auch? Da haben wir zum Beispiel Nuri, da ahnen wir recht schnell, dass es darauf hinauslaufen wird, dass sich erstmal die Frage stellt, macht der mit? Und er ist natürlich, wir lernen ihn als sensiblen jungen Mann kennen, der sich erstens selbst ausbeutet, der auch ausgebeutet wird. Er ist, gehört klar dem Prekariat an, hat keine sicheren Arbeitsverhältnisse.
Genau, die Ausbeutung, das ist ganz wichtig, bezieht sich eben nicht nur, das ist der Schwerpunkt, aber eben nicht nur auf Frauenberufe, sondern es geht um diese prekären Beschäftigungen, die sie sich mit drei Jobs vergeblich versuchen durchzuhangeln durch das Leben. Da ist Nuri die Stellvertreterfigur letztlich. Und dieser Nuri dient der Autorin natürlich auch als Folie dafür, einen Mann zu zeigen, der die alten Bilder der Männlichkeit nicht mehr tragen will. Ganz neue richtig. Männer braucht das Land, hat Ina Deta 1984 mal gesungen. Das gilt offensichtlich immer noch. Das gilt für diesen Text auch. Nuri ist also letztlich einer, der zeigen soll, auch die Männer sind betroffen. Das ist nicht nur ein weibliches Thema. Und die Männer müssen nur erkennen, dass sie veralteten Männlichkeitsbildern hinterhergelaufen sind.
Sie haben es eben sehr schön gesagt, diese Figur dient eben der Autorin. Das ist ja letzten Endes immer so in Romanen, aber es gibt Romane, bei denen merkt man etwas stärker, was das Gemachtsein oder wie etwas gemacht ist, merkt man stärker und bei manchen merkt man es nicht so. Hier ist es ganz extrem so, das ist ein extrem konstruierter Roman. Die Autorin hat meines Wissens auch in einem Interview gesagt, die Zeit für, um subtil zu sein, ist vorbei. Es ist ein überhaupt nicht, die Aussagen dieses Romans sind ganz klar und da fragt man sich, ist das denn alles letztlich so gelungen? Ich finde, dass die Autorin sehr gut Szenen darlegen kann. Es ist ein szenischer Roman, es gibt auch viel Dialog. Es ist teilweise auch fesselnd. Bei Nuri sind wir sehr eng mit dabei. Das ist der wird automatisch ein Sympathieträger, Elin übrigens auch. Da passiert eben recht viel, wie er sich da durchkämpfen muss. Er kommt aus einem schwierigen Elternhaus und der Vater ist eben genau das, eigentlich der Despot, gegenüber dem sich die Frauen behaupten müssen. Das betrifft auch andere Figuren. Es ist aber meines Erachtens ist natürlich alles sehr getuned. Die Figuren sind sehr getuned auf das, was sie eben darstellen sollen. Es gibt dort relativ wenig Grauflächen.
Ich bin ja manchmal Ihrer Meinung, Herr André. An diesem Punkt würde ich sagen, ich bin Ihrer Meinung. Der Text hat ein Anliegen. Damit tue ich mich immer sehr schwer. Das galt auch schon, wenn man Rezensionen des letzten Buches von Marge Fallwickel anschaut. Dann wird immer gelobt, interessantes Thema, vernachlässigtes Thema in unserer Gesellschaft. So ist das hier auch. Die Autorin schildert zum Glück Figuren, denen wir nicht so oft begegnen. Pizzaboten, Krankenschwestern, die an der Verzweiflung stehen. Das sind nicht die Figuren, die wir in vielen Romanen wiedersehen. Das ist teilweise gelungen, wenn sie ganz nah dran bleibt, wenn sie an diesem Alltag nah dran bleibt, wenn sie eben beschreibt, was der Pizzabote tun muss. Wenn er vom Barkeeper zum Pizzabote, wenn er auf der Bank schläft, was Ruth durchmachen muss, wenn sie die Feuerwehr rufen muss, weil das Krankenhaus so unterbesetzt ist, dass man einen schwergewichtigen Mann nicht mehr aufheben kann, dann bekommt sie den Ratschlag, den sie erst für einen Witz hält, ruft die Feuerwehr. Aber sie ruft die Feuerwehr. Die Feuerwehr hilft diesem Mann auf. Das heißt, das sind die Stärken dieses Romans. Ansonsten ist der Roman als Roman eine Katastrophe, weil er so tut, als würden hier Figuren reden. Aber die Figuren reden, wenn sie nicht in diesen starken Einzelszenen sind, nur um Botschaften zu vermitteln. Da achtet die Autorin auch gar nicht mehr drauf, wenn sie Solidaritätsbekundungen formuliert. Da werden die Botschaften, die Anliegen der Autorin, den Figuren in den Mund gelegt, permanent. Man könnte auf jeder dritten Seite, findet man an solcher Stelle, die gar nicht realistisch mehr sein wollen. Es mündet dann in Sätzen wie Menschen brauchen Menschen. Das habe ich vorher noch nie gehört. Und das ist eine dieser Botschaften, wo die Autorin quasi aus der Rolle fällt, wo sie selber vor die Bühne tritt, um solche Lebensweisheiten loszuwerden.
Ich will sie, und das habe ich dann oft getan, dass ich will sie in Schutz nehmen, weil das Anliegen, das darf man ja durchaus haben. Sie sagt, sie tut das, was sie macht, dieser Satz, Menschen brauchen Menschen, Mensch. Das
geht. Den haben sie sich auch aufgeschrieben,
das
oder?
Das geht natürlich nicht. Aber es ist zumindest so, dass die Autorin am Ende setzt sie das um, was sie umsetzen will. Und ich glaube, es ist ihr auch vollkommen egal, ob man das merkt oder sie wollte diesen Roman letzten Endes genau so schreiben. Vielleicht hört sie diese Sätze, die sie gerade sehr hart geäußert haben, die wird sie nicht gerne hören. Aber es hat eben dazu nicht gereicht, sich dann noch so viel Mühe zu geben, um vielleicht gewisse Sachen abzuschleifen dann wenigstens.
Man hätte doch ein schönes Sachbuch, ein Essay schreiben können, Herr André. Care-Arbeit in Deutschland, das unwürdige Leben der
das
Menschen.
Stimmt, das stimmt, aber Romane werden teilweise mehr gelesen. Romane werden ja auch, wie man so schön sagt, oder wenn man annimmt, mehr von Frauen gelesen, Sachbücher mehr von Männern. Von daher haben Sie recht. Vielleicht sollten eher Männer darüber das lesen und dann wäre vielleicht ein Sachbuch wirklich besser gewesen. Ja, ich möchte trotzdem noch sagen, es gibt, Sie haben es selbst eben erwähnt, es gibt auch wirklich viele gelungene Stellen, die für sich genommen, zum Beispiel einfach ein Kurzroman über Nuri, einfach nur das Thema Nuri, der ist sehr interessant als Figur, das hätte es auch getan. So ist es halt, wie Sie sagen, die Konstruktion, man merkt sie sowieso, es ist alles, es passt teilweise, es passt auch oft nicht so gut zusammen.
Letztes Wort von mir, wir haben zwei Erzählinstanzen noch gar nicht erwähnt, ich will sie nur anführen. Es gibt immer wieder eingeschobene Passagen, da spricht eine Pistole.
Ja.
Die steht quasi für die Gewalt, die am Schluss des Romans auch eine wichtige Rolle spielt. Und da spricht die Gebärmutter, die als Berichterstatterin fungiert. Das sind übrigens die Passagen, da ist es völlig legitim, dass die Autorin ex cathedra spricht. Die Gebärmutter kann sozusagen Statistiken anführen. Das ist wunderbar, aber eben nicht im Munde der Romanfigur. Und deswegen von mir schwache 5 Punkte.
Ich bin bei 6. Ja, so, jetzt kommt ein harter Bruch. Überhaupt diese Folge hier, in dieser Folge haben wir uns Sachen zusammengemischt, die alle sehr für sich stehen. Ja, was soll man sagen, Herr Moritz? Jetzt kommen wir zu einem Männer-Topos.
Ja, ich muss zum Western anführen, wie bin ich auf Elmer Leonard gekommen? Also 25 in New Orleans geboren, 2013 gestorben, wenn man seiner Vita nachgeht, an der ganz erfolgreichen amerikanischen Western-Autor und dann später als Krimi-Autor gefeiert, mit einer unglaublich großen Folge von Büchern. Es sind viele seiner Bücher in den 80er, 90er Jahren in verschiedenen deutschen Verlagen erschienen, also eine Hülle und Fülle, weil diese Krimis eben auch sehr erfolgreich waren. Man hat ihn als Balzac der USA bezeichnet, weil er unglaublich viel gesellschaftliche Geschichten aufgeschrieben hat. Aber er hat eben begonnen als Western-Autor. Wie bin ich zu Elmer Leonard in den letzten Wochen gekommen? Ich habe abends, wenn ich müde und erschöpft von der Literaturhausarbeit nach Hause komme, dann lief an einem Dienstag, war es glaube ich, ein Western zu später Stunde, kein Krimi. Ich sehe an sich lieber Krimis zu später Stunde. Man nannte ihn Hombre, heißt dieser berühmte Western aus den 60er mit Paul Newman in der Hauptrolle. Und dann sah ich im Nachspann nach einem Roman von Elmer Leonard. Dann habe ich das gegoogelt, mal geschaut. Der Autor sagte mir wirklich nur ganz, ganz schwach etwas und sah, 1961 hat dieser Elmer Leonard den Roman Hombre veröffentlicht, der die Vorlage für diesen großartigen Western war. Und dann durch Zufall sehe ich eine Woche später, dass der Liebeskind Verlag in München, der immer für Überraschungen gut ist, in der Übersetzung von Florian Grimm, jetzt einen Roman aus dem Jahre 59 von Elmer Leonard wieder auflegt. Wenn das erfolgreich wird, kann der Liebeskind Verlag 40 Romane von Elmer Leonard in den nächsten Jahren auflegen. Das letzte Gefecht am Saber River heißt dieses Buch. Und es ist eben noch aus der Zeit, als Leonard Western geschrieben hat. Und es ist ein klassisches, großartiges Western-Setting.
Wenn ich erschöpft bin, bin ich ja auch hin und wieder, werter Herr Moritz, von der vielen Leserei, dann schaue ich sehr gerne TV-Serien. Und ich bin schon längst angekommen in dieser Yellowstone-Welt. Ich weiß nicht, ob ihr diese Serie kennt, wahrscheinlich mit Kevin Costner. Die ist nicht ganz so toll und trotzdem gucke ich sie sehr gerne. Vor allen Dingen auch die Spin-offs und Prequels und wie auch immer 1923 und 1883. Also ich bin schon länger wieder in dieser Jugendwelt, möchte ich mal sagen. Wohl, die hat mich nie verlassen. Ich habe Karl May gelesen, natürlich, jetzt nicht so exzessiv wie ältere Mitbürger, aber ich kenne meinen May dann doch. Und der Western hat mich nie ganz losgelassen. Ist so eine Schwäche von mir, würde ich mal sagen.
Das haben wir gemeinsam. Mein Vater mochte eigentlich überhaupt keine Kriminalfilme, überhaupt keine erfundenen Filme, aber Western konnte er jeden Tag einen sehen. Letztlich, und wenn ich die 5 Filme aufzählen müsste, die ich am häufigsten in meinem Leben gesehen habe, dann wäre High Noon mit Gary Cooper jeden Fall dabei.
Wunderbar.
Den habe ich schon in der Schule gesehen. Nein, wo sind wir hier? Wir sind hier Mitte des 19. Jahrhunderts. Wir sind in der Zeit des zu Ende gehenden Sezessionskriegs, dieses Krieges zwischen den Konföderierten der Südstaaten und der Union der Nordstaaten, ein Ereignis, das Amerika bis heute aufwühlt, bis heute nicht losgelassen hat. Und dort ist dieser Roman situiert. Und wir erleben einen Mann, Paul Cable, einen relativ jungen Mann noch.
29.
Verheiratet mit Martha, 3 Kinder. Und der war unterwegs. Er ist im Krieg verletzt worden.
Konföderierten auf der Seite.
Genau, auf der Seite der Konföderierten. Und er will nun auf seine Ranch, auf seine kleine Farm zurückkehren. Die hat er sich vor seinem Kriegseinsatz erbaut. Und er kehrt zurück. Vorsichtig tastet er sich heran. Da gibt es einen Laden, den man beobachtet. So setzt das Buch ein. Der alte Besitzer scheint nicht mehr da zu sein. Das ist ein neuer Mann jetzt. Man weiß nicht genau, was von ihm zu halten ist. Und die beiden kommen ins Gespräch, sie tasten sich ab. Paul Cable, ein vorsichtiger Mann, er erfährt, dass seine Farm von einer Männerklicke besetzt ist, eingenommen ist. Und Paul Cable ist ein Mann von klaren Maximen. Und er sagt sich, ja, das ist schön, dann müssen diese Männer eben gehen.
Er weiß, es sind 12, 14 Stück, ja. Es sind nicht wenige. Und er erfährt dann auch recht bald, dass die im Krieg, der ja noch läuft, der Bürgerkrieg, der ist noch nicht zu Ende, dass die auf der Gegenseite stehen.
Er befindet sich auch auf Unionsterritorium. Jetzt ist diese Farm, also auch das verkompliziert Dinge. Und dann stellt sich heraus, dass dieser neue Ladenbetreiber, Genro, irgendwelche dubiosen Machenschaften laufen hat. Das hat mit Waffengeschäften zu tun. Und dieser General hätte am liebsten, dass Paul Cable die Kidstons, so heißt diese Clique, diese Familie, auslöscht. Dass er die umbringt, einfach wahllos umbringt. Aber, und das ist typisch für einen klassischen Westernstoff, plötzlich gibt es eine große moralische Grundfrage. Und Paul Cable ist ein so anständiger Kerl, dass er sich diese Frage stellt. Als General ihn quasi schieben will, er macht auch Provokationen, er verwüstet die Unterkunft von Paul Cable und tut so, als seien das die Kidstons gewesen. Das heißt, er will ihn dazu bringen, dass er die Fassung verliert und einfach tötet. Und Paul Cable sagt, töten im Krieg, ja, aber jetzt kann ich nicht einfach jemanden umbringen, nur weil er mir nicht passt.
Für General ist das Wort Sinister, glaube ich, erfunden worden. Er wird gleich eingeführt, er hat noch einen Arm, der Mann wurde also schwer verletzt im Krieg, ist versehrt. Und wir erfahren relativ spät, das kann man hier, glaube ich, verraten, dass er immer noch mit dem Krieg befasst ist. Er schmuggelt Waffen für die Konföderierten.
Und dann kommt die schockierende Nachricht. Ich habe gesagt, wir sind im zu Ende gehenden Krieg, 1865. Und dann kommt zu Generals Entsetzen die Nachricht, der Krieg ist vorbei, was für ihn und seine Geschäfte natürlich eine Katastrophe ist. Und jetzt will er noch einmal vorantreiben, es muss aber etwas geschehen. Dieser Paul Cable muss endlich in die Gänge kommen und die Kidstons töten. Und einer der Kidston-Brüder ist dann auch als toter Mann plötzlich auf der Veranda liegend. Alle verdächtigen Paul Cable.
Es sterben noch mehr. Es gibt auch von der Gegenseite, von Kidstons Seite aus, gibt es auch Eingriffe ins Geschehen. Da gibt es auch Szenarien oder Szenen, die inszeniert werden, die den Konflikt weiter vorantreiben. Zuerst ist immer so, Sie haben erwähnt, dieser Cable, also der Good Guy, der Familienvater. Ich glaube, der Autor hatte selbst 5 Kinder. Das merkt man manchen Beschreibungen an. Es ist auch, das muss ich an dieser Stelle gleich sagen, es ist natürlich, dieser Roman, der ist enorm, ja, das gibt diesen Western-Kitsch, würde ich ihn fast nennen. Der gehört aber vielleicht ein bisschen mit dazu. Es ist, wir ahnen recht schnell, wer denn eigentlich gut ist und wer schlecht ist. Aber bei diesem Cable ist vor allen Dingen interessant, ja, er setzt ja alles aufs Spiel. Sie haben das gesagt. Also, der ist alleine, ist eine Ein-Mann-Armee sozusagen. Seine Frau steht aber,
komplett hinter, auch schießen kann.
Ja, ist sie ein Flintenweib, dieses schreckliche Wort? Nein. Aber,
denken Sie an High Noon. Auch Grace Kelly hat dann plötzlich zur Waffe als Quäkerin, hat auch da zur Waffe gegriffen.
Sie sagt nicht, hör mal zu, an einer bestimmten Stelle erwähnt sie es wenigstens mal, aber sie sagt nicht von Anfang an, hör mal zu, wir haben hier 3 Kinder. Wir müssen irgendwie, also unser Leben ist ja wohl wichtiger, die Kinder sollen bitte mit Vater aufwachsen. Nein, das ist eben der wilde Westen. Da muss man sein Hab und Gut verteidigen. Und,
also ich glaube, man kann diese Western-Klischees, die muss man eigentlich hinnehmen. Der Roman, wie gesagt, Last Stand at Saber River ist 1959 erschienen, also eine Weile her. Das hat diese Klischees natürlich, das hat diese Männlichkeitswelt, wobei Martha, die Frau, durchaus eine sehr interessante Figur ist, die eben nicht nur die stumme Dienerin an der Seite von Paul Cable ist. Das heißt, aber es ist, das muss man ganz klar sagen, das ist wunderbar geschrieben, das hat ein klares Setting, das ist sehr gut durchkonstruiert, das heißt, es ist ein Spannungsbogen aufgebaut und wie gesagt, es geht dann letztlich um diese vorhin von mir beschriebene moralische Grundfrage, wie geht Paul Cable damit um? Es wäre viel einfacher, wenn er aus dem Hinterhalt die Kidstons versuchen würde zu erschießen, aber das schafft er eben nicht. Das tut der einarmige General, würde das gerne tun. Ja. Das geht nicht. Das heißt, es geht um diese großen Fragen. Man sieht die Bilder des Films natürlich sofort vor sich. Ich glaube, der Roman ist nicht verfilmt worden, aber man sieht, dieser Elmer Leonard kann das genau. Und der von mir erwähnte Hombre ist ja 2 Jahre später erschienen, also fällt in diesen gleichen Zeitraum. Also für mich eine wunderbare Wiederentdeckung, ein großartiges Buch.
Es gibt sehr viel Action, es gibt Schieß-Action, es wird geritten und einander verfolgt. Es gibt keine Seite, die einen irgendwie langweilt, aber Gott sei Dank, werter Herr Moritz, Sie haben es eben erwähnt, ist Martha eben kein Heimchen, sondern es ist eine Frau, die sich in irgendeiner Art und Weise ja auch selbst ermächtigt. Das muss jetzt so sein. Wir haben jetzt eben vorhin einen feministischen Roman vielleicht nicht so toll gefunden und jetzt immer so einen altbackenen Western mit einer sehr männlichen Welt.
Martha ist vielleicht eine feministische Vorläuferin.
So, das so könnten
wir die Figur interpretieren.
Wie viele Punkte geben Sie,
Herr Moritz? Ach, ich gebe doch mal 8 Punkte, allein auch für den Verlag, der hier diesen Autor einfach mal wieder ausgegraben hat. Und ich bin sicher, da schlummern noch einige Schätze.
Der Liebeskind Verlag, um das nochmal zu sagen. Ich bin bei starken 7 Punkten. Kommen wir zum letzten Titel heute. Den habe ich Ihnen aufgedrückt. Ich wollte, dass wir auch mal ein bisschen
Hamburger, weil es ein Hamburg-Buch ist. Ich weiß, André, bekommen Sie immer feuchte Augen, wenn Romane in Hamburg spielen.
Um Hamburg geht es gar nicht. Ja, geht es sehr, sehr stark. Aber vor allem geht es sehr, sehr stark natürlich. Aber es geht vor allen Dingen, was ich eigentlich wollte, es geht um Popkultur, es geht um Underground, es geht um Musik. Herr Moritz, die Leute kennen Sie ja als Schlagerfan. Ich würde jetzt gerne behaupten, Sie seien damals in Heilbronn auch schon, hätten Sie eine Punk-Episode hin. Das stimmt natürlich nicht. Keiner
natürlich
kann sich
nicht. Kann sich aber als Punk ich kann vorstellen. Ihnen etwas anderes erzählen. Rocco Schamoni muss man, glaube ich, nicht groß vorstellen. Er ist ein Multitalent, Musiker, Regisseur, Schriftsteller, Schauspieler, in Hamburg natürlich sowieso eine Institution. Das Schöne ist, ich hatte vor 2 Wochen eine Veranstaltung in Lütjenburg.
Ah!
Und die Buchhändlerin, und wir kamen sofort auf Rocco Schamoni, die Buchhändlerin hatte dieses neue Buch noch nicht gelesen, dort ist Rocco Schamoni aufgewachsen und ich ließ mir sagen, schwieriger Typ, das überrascht mich nicht wirklich, und B, er würde zurück.
Dorfkrug will er aufmachen.
Er will zurück nach Lütjenburg, er will zurück in diese Ostsee-Heimat, die er, und damit setzt dieses Buch Pudelskern natürlich ein, unbedingt verlassen will. Wir erinnern uns, und ich glaube, der Autor hat sich selber an seinen Erfolg erinnert, der Dorfpunks. Mhm. Das Buch ist 20 Jahre her und hat zwischenzeitlich ganz andere Romane geschrieben. Aber jetzt sind wir sozusagen vielleicht in einer Art Fortsetzung der Dorfpunks, denn unser Held Tobias Albrecht, der bald nicht mehr Tobias Albrecht heißt, sondern irgendwann Rocco Schamoni heißt, will unbedingt weg. nur weg aus Lütjenburg und hinein, da wo die Sünde waltet, da wo das freie Leben ist, nach Hamburg.
Mit 19 kommt er dahin, Mitte der 80er Jahre. Und dann passiert das, was wirklich im Leben Rocco Schamones passiert ist. Er schwankt hinein, kann man fast sagen, in die Szene der Künstler. Er wird Bohem, er möchte um alles in der Welt möchte er Musiker sein, Musiker werden. Und was macht er als allererstes? Das Richtige, er hängt sich an die richtigen Leute dran. Das ist in diesem Fall vor allem Georges Camerun, das sind die goldenen Zitronen. Wir lesen sehr viel, also wie hieß es, das Ankommen in Hamburg. Er wohnt in der Schanze, die damals noch ein ganz anderes Quartier war, nicht gentrifiziert. Da lebten die Arbeiter. Er wohnt da sehr billig in einer abgeranzten Bude. Er ist aber auch viel auf Tournee, das wird geschildert, auch mit den Toten Hosen. Er ist so ein bisschen der Pausenclown, so bezeichnet er sich. Es ist als Roman gekennzeichnet, dieses Buch als Roman gekennzeichnet, aber man merkt eben, er hat in seinen Erinnerungen gekramt, da wird es auch Einträge gegeben haben, vielleicht Journale, wie auch immer, oder meistens war vielleicht auch im Kopf. Und er hat es sehr gut aufgeschrieben. Wir erfahren viel vom harten Brot der frühen Jahre. Wir lernen den Hamburger Underground kennen, wer damals dabei war. Ich war es nicht. Also für Leute, die so um die 1970, 1965 geboren sind, ist das wirklich eine Fundgrube. Das sind diese Läden, die es damals noch gab, auf dem Hamburger Berg. Es gab das Subito, dieses berühmte Souterrain-Kneipe in der Schanze, in der Leute wie Bernd Begemann ein- und ausging. Das ist sowieso für Lokalpatrioten schon mal alles sehr interessant, aber das kann man auch beiseite schieben. Es ist eigentlich der Roman eines Mannes, der um alles in der Welt Künstler sein möchte, der sich seinen Weg freikämpfen muss, weil er, wie er selbst immer wieder feststellen muss, er kann eigentlich gar nicht so viel. Und das ist natürlich der Hauptgedanke des Punk. Drei Akkorde reichen, ihm reicht das auch. Er macht so eine Art, am Anfang seiner Karriere, so eine Art ironischen Schlager, das wird Sie interessieren. Und tritt damit aber erstmal vor dem Publikum auf, das auch die goldenen Zitronen haben, nämlich vor Punk. Sie können mit dem gar nichts anfangen. Er wird ausgebuht, er wird als Kuriosum wahrgenommen, aber die Künstler, die schätzen ihn. Er lernt sehr viele kennen, er hängt mit den einschützenden Neubauten mal ab, er lernt auch andere Leute kennen, man kennt Bela B. Und da muss man erstmal sagen, natürlich ist es auch eine Aneinanderreihung von Anekdoten, aber eine sehr gekonnte. Also
Haben Sie schon sehr viel gesagt, Herr André. Jetzt haben Sie schon sehr viel gesagt. Würde Ihnen ja gar nicht groß widersprechen. Es ist ein Wiedererkennungsbuch, das ist, glaube ich, ganz klar. Wir sind ja, Sie haben den Zeitraum ungefähr genannt, 86 bis 91. Der Mauerfall spielt auch eine skurrile Rolle in diesem Buch. Es ist ein Wiedererkennungsbuch für die, die diese Zeit erlebt haben, die diese Musik kannten. Sie werden hier ausführlich bedient. Das ist ein ausführliches Name-Dropping, das hier natürlich auch betrieben wird in diesem Buch. Es ist, wie es heißt, geschrieben im entdeckerischen und aufgeregten Geist der späten Jugend. Das heißt, Rocco Schamoni versucht diesen Tonfall wieder zu erlangen. Also hier spricht nicht der alte weise Mann. So jung ist Rocco Schamoni, 66 geboren, ja mittlerweile auch nicht mehr. Das heißt, er versucht nicht altersweise zurückzublicken, auch erzählerische Distanz. Er versucht sich hineinzuschmuggeln, nochmal in diese Wesensart, als er als 20-Jähriger nach Hamburg kam. Da hat es viele einzelne Geschichten, die sehr originell, sehr skurril, sehr eklig sind, die Unterkünfte, die grauenvoll beschrieben wird, wenn wieder jemand auf dem Kopf gekotzt wird, wenn aus Versehen ein Ameisenhaufen als Kopfkissen im Suff genommen wird und morgens das Erwachen ein schlimmes ist. Das hat sehr viele einzelne, sehr viele komische Szenen. Ich habe natürlich auch wahrgenommen, dass Peter Maffay und Michael Holm wichtige Nebenrollen, ja, Maffay, und Michael Holm, der sogar auftritt mit ihm, eine wichtige Rolle spielen. Das ist teilweise komisch, das ist teilweise witzig, das ist schnottrig erzählt, es ist völlig kunstlos erzählt. Wir wollen also bitte nicht so tun, als sei dieser Rocco Schamoni ein ernsthafter, gutschreibender Autor. Das ist ein flott erzählender Autor, ja, aber mehr nicht. Das ist Anekdoten aneinandergereiht, Geschichtennamen aneinandergereiht. Helge Schneider sollten wir vielleicht noch erwähnen, weil der eine neue Art von Komik der Hauptfigur zeigt. Ach, so kann man das machen, so völlig sinnlos kann man agieren, wie Helge Schneider es tut. Es ist das Grundthema, das sehr ernst ist. Wie muss einer auftreten, um Erfolg zu haben? Einer, der immer an sich selbst zweifelt. das Buch ist ein Auf und Ab von Selbstzweifel, von genialischen Anflügen. Ich bin wie Paul Verlaine, ich bin wie Arthur Rimbaud, so einer will ich eigentlich sein, aber ich kann ja nicht, Sie haben es beschrieben. Also das sind, glaube ich, die großen Stärken des Buches, dass es diese Zerrissenheit des Künstlers zeigt, der immer wieder auch eine Show hinlegt, der dann aber von der Polydor einen großen Plattenvertrag bekommt und wo zumindest eine Zeit lang alles golden aussieht und der dann Clubgründer wird, das sollten wir noch erwähnen, der Pudelskern, der Golden Pudel Club ist der zweite Club, der dann legendär geworden ist. Und am Ende des Buches lernen wir auch noch eine Figur kennen, die, ja, ich weiß, eine ihrer Lieblingsautoren ist, lieber Herr André. Heinz Strunk, Studio Braun, taucht plötzlich auf, die beiden nähern sich vorsichtig an. Also, ich habe viel gelernt über diese Zeit, habe mich oft amüsiert, manchmal auch ehrlich gesagt gelangweilt, wenn die Geschichten sich wiederholt haben. Und ich habe mir gewünscht, dass Rocco Schamoni sich als Erzähler mehr zugetraut hätte.
Ja, das finde ich. Also Sie sind ja relativ gebremst. Ich hätte fast vermutet, dass Sie, was das sprachliche Vermögen angeht, noch ein bisschen mehr draufhauen. Ich weiß und ich bin mit Studio Braun auf, na, groß geworden, wäre übertrieben, aber diesen Humorzugang von Rocco Schamoni, diesen pointenlosen Humor, den auch Helge Schneider hat, der hat mich durchaus...
Den übrigens auch jener berühmte Heino Jäger hat, über den Rocco Schamoni seinen letzten Roman geschrieben hat.
Der hat mich durchaus geprägt und den schätze ich sehr und das ist hier teilweise angelegt, aber es ist eher noch die Vorform, also das, das Werden des, ich nenne ihn jetzt mal auch Komiker oder komischen Entertainers, Rocco Schamoni, das wird hier erst in Vorzügen angerissen.
Das genau, das, was er sozusagen als Komiker auch im Studio Braun dann umgesetzt hat, letztlich, das hat dieser Roman leider nicht. Es wäre natürlich ein viel ambitionierteres Verfahren gewesen, diese 80er, späten 80er Jahre auf eine ganz andere Weise zu erzählen und nicht so als süffiges Memoir, wie es war, als ich Helge Schneider, die Toten Hosen und die Goldenen Zitronen traf.
Ich denke, dass Rocco Schamoni zuletzt, das war auch bei seinem letzten Musikalbum so, bei den letzten beiden vielleicht auch, es geht ihm eher jetzt gerade um die inneren Dämonen. Das ist etwas, das die ja auch, sind ja auch seinem Freund, Kollegen, Weggefährten Heinz Strunk nicht fremd. Das war eher sein der Kern
dessen. Und deswegen geht er jetzt zurück nach Lütjenburg, dass ich an diesem Samstagnachmittag, als ich dort war, als sehr heimeliges kleines Städtchen kennengelernt habe.
Zurück zu den Wurzeln, genau. Und die Wurzeln von Tobias Albrecht, aka Rocco Schamoni, liegen eben in ernsteren Gefilden, muss man so zu sagen. Ich finde, dass er das sehr gut macht. Gelangweilt habe ich mich nie, weil ich mich eben sozusagen für die Lokalgeschichte der Subkultur in Hamburg auch interessiere. Ich finde, dass Rocco Schamoni ist jemand, der mit Sprache umgehen kann, aber er ist, ich sag's anders als Sie, er ist kein super literarischer Erzähler und möchte es auch gar nicht sein. Manchmal ironisiert er sein eigenes formales Bemühen. Das ist gut, dass er das tut. Manche Formulierungen sind auch schief und trotzdem kann er wie aus einem Guss erzählen. Ich habe das Buch sehr gerne gelesen und gehe davon, ich bin gespannt, ob die Studio Braun Geschichte eben auch noch literarisiert wird.
Mit Sicherheit.
Und da bin ich gespannt, wie er das dann macht, ob er dann das von ihm mit seinen beiden Kompagnons Palminger und Strunk in die Welt gesetzte Erzählen oder lustig sein, komisch sein, das auf einem gewissen Sprachgebrauch auch beruht, ob das dann auch genauso Literatur wird oder ob er das auch eher so erzählt wie hier, da bin ich sehr gespannt. Ich bin erstmal mit diesem Roman sehr einverstanden, bin bei starken 7 Punkten.
6 Punkte von mir.
Das habe ich ja fast gedacht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Next Book Please, das war die neue Folge. Rainer Moritz und ich bedanken uns immer für Ihre Aufmerksamkeit. Wir wünschen gutes Lesen. Bis demnächst.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.